Viele Menschen in der Steiermark fasten 40 Tage lang hart und zu Ostern wird dann der Bauch vollgeschlagen. So gut die Osterjause auch ist, nicht jeder verdaut sie beschwerdefrei. Blähungen, Völlegefühl und Bauchschmerzen sind so die häufigsten Begleiterscheinungen. Was sind die Ursachen und wie können wir diese Symptome vermeiden, ohne auf die Osterjause verzichten zu müssen? Darüber reden wir in unserer neuen Podcast-Folge.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Heute bei mir zu Gast Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo Roland, grüß
Hallo.
Dich.
Und die Grazer Apothekerin Sonja Meyer.
Hallo Roland, danke, dass ich heute da sein darf.
Sehr, sehr gern. Wenn wir von einer üppigen Osterjause sprechen, was ist denn da genau gemeint, Sonja?
Eine üppige Osterjause ist eine festliche Mahlzeit, so wie es bei uns in vielen Regionen Österreichs und auch der Steiermark zu Ostern zubereitet wird. Nach der Fastenzeit werden traditionell eher üppige Speisen zu Ostern gegessen, wie zum Beispiel Eier, die auch für das neue Leben und die Auferstehung stehen. Dann gibt's meistens verschiedene Fleischsorten wie Gselchtes oder auch Schinken oder auch Würste. Aber auch Brot spielt eine große Rolle. Oft ein schönes frisches Bauernbrot oder selbst gebackenes Osterbrot. Käse, verschiedene Salate und eventuell auch ein guter Schnaps zur verbesserten Verdauung der fettreichen Speisen dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Mir rinnt schon jetzt das Wasser im Mund zusammen. Da gibt's jetzt die unterschiedlichsten Osterjausen-Verzehrtypen, die Genießer und die Verschlinger. Essen in Maßen sollte kein Problem sein. Wenn wir die Osterjause aber in uns reinschaufeln, welche Auswirkungen hat das dann auf unseren Körper?
Ja, da gibt's gleich zwei Faktoren, die man berücksichtigen muss. Erstens dadurch, dass die Osterjause ja meistens im gemütlichen Familienkreis stattfindet und wir da gemeinsam längere Zeit zusammensitzen, isst man da gleich einmal wesentlich mehr, als man vielleicht sonst bei einem normalen Mittagessen oder Abendessen zu sich nehmen möchte oder müsste.
Kann ich bestätigen.
Und dann ist eben auch noch nach der Fastenzeit oder zumindest Gründonnerstag, Karfreitag, wo man vielleicht doch leichter gegessen hat, der Organismus jetzt nicht so ganz daran gewöhnt, dass er jetzt diese schwer verdaulichen Sachen kriegt, nämlich vor allen Dingen fettreiche Fleischgerichte oder auch sehr viele süße Sachen. Brot kann ja auch schwer sein. Das ist dann insgesamt einfach alles irgendwie zu viel für den Verdauungstrakt und der Körper braucht dann halt so Zeit, bis er das weitergeschleust hat, bis er das aufgeschlossen hat und die Lebensmittel weiterverarbeitet hat. Und das schafft halt der eine Organismus besser und der andere hat da halt irgendwie leichte Beschwerden dabei.
Wenn ich die Osterjause jetzt nicht gut vertrage und dann mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen habe, was wären so die typischen Anzeichen?
Ja, typische Symptome sind zum Beispiel Völlegefühl, Blähungen, aber auch Verdauungsstörungen. Manchmal kommt es eben zu Übelkeit oder auch zu Bauchschmerzen, Erbrechen. Besonders wenn man sich nach dem Essen so übermäßig voll fühlt und vielleicht auch zu schnell gegessen hat, kann es auch zu Sodbrennen oder auch zu Magenkrämpfen kommen. Auch Durchfall und Verstopfung sind nicht selten, vor allem wenn der Verdauungsprozess durch die große Nahrungsaufnahme dann ein bisschen in Stocken kommt.
Warum treten solche Symptome bei vielen Menschen gerade nach der Osterjause auf? Ist die Menge zu viel oder die Kombination der Zutaten?
Ich glaube, das liegt an beiden. Es ist einerseits die Menge, also es wäre da schon einmal eine gute Idee, wenn man vielleicht anfängt und als Vorspeise einmal einen Salat isst. Das wäre eher was Leichteres. Da hat man dann aber schon ein gewisses Sättigungsgefühl und stürzt sich dann doch nicht so auf die fettreichen, schwer verdaulichen Sachen, die danach herkommen. Ja, vor allen Dingen die Fleischgerichte, eben Schinken, das Geselchte, das belastet doch sehr. Und die Sachen, die man dann als Nachspeise isst, so eine Osterpinze oder Osterstritzel, das schmeckt ja wirklich ausgesprochen gut, hat aber einen sehr hohen Zuckergehalt. Da wäre es vielleicht besser, wenn man vielleicht auch Obst anstelle einer Nachspeise zu sich nimmt. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Es sind ja auch bei der Osterjause durchaus gesunde Sachen dabei, die auch ein bisschen natürlich verdauungsfördernd sind. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel der Krähen.
Okay, wir wollen da jetzt eh kein Osterjausen-Bashing betreiben und schon gar nicht jemanden jetzt die Vorfreude darauf verderben. Aber was kann ich tun, um nach der Osterjause Magen-Darm-Probleme zu vermeiden, Sonja?
Ja, da gibt's schon ein paar einfache Tipps, um die Verdauung und den Verdauungsprozess zu erleichtern. Der erste Punkt ist einmal in Maßen zu essen. Also anstatt, dass man sich gleich den Teller voll anladet, sollte man sich eher kleine Portionen nehmen. Und wichtig ist es auch, auf seinen eigenen Hunger und auf seine Hungersignale zu achten. Es ist auch wichtig, langsam zu essen und gut zu kauen, um dem Körper genug Zeit zu geben, die Nahrung auch zu verarbeiten. Zweitens, was viele während dem Essen vergessen, ist das Trinken. Ja? Vor allem Wasser hilft der Verdauung und unterstützt den Körper dann dabei, die Nährstoffe richtig aufzunehmen. Und auch eine kleine Bewegung nach dem Essen, ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft, kann den Verdauungsprozess fördern. Aber bitte keine intensiven sportlichen Aktivitäten, das wäre eher kontraproduktiv. Wenn man weiß, dass die Osterjause besonders reichhaltig ausfällt, kann man auch zum Beispiel zuerst eine Kleinigkeit essen, bevor man dann eben zur großen Osterjause übergeht. Weil wenn man hungrig ist, isst man bekannterweise noch einmal mehr.
Und sollte es jetzt trotzdem zu Magen-Darm-Problemen kommen, gibt es schnelle Hausmittel oder Medikamente, die mir helfen?
Ja, das hängt jetzt davon ab, was für Symptome bei mir besonders auftreten. Zum Beispiel ein sehr häufiges Symptom, über das viele klagen, ist also Sodbrennen. Das ist relativ unangenehm und da kann man schon einmal ganz gut mit einer natürlichen Maßnahme helfen, wie die Sonja schon gesagt hat, viel Wasser trinken. Das hilft schon einmal ausgezeichnet, weil dadurch wird einmal die rückströmende Magensäure verdünnt und auch ein bisschen neutralisiert und die Beschwerden werden schon etwas besser. Es gibt natürlich auch ganz, ganz schnell wirksame Lutschtabletten zum Beispiel. Das sind die sogenannten Antacida. Das sind also Calcium- oder Magnesiumsalze, die binden dann ebenfalls die überschüssige Magensäure, die da aus dem Magen über die Speiseröhre zurück heraufströmt und dann hat man auch gleich ein besseres Gefühl. Es gibt da auch natürliche Präparate, zum Beispiel auf Basis von Alginaten. Die machen dann so eine richtige Schutzschicht im Magen, wenn man die einnimmt. Gibt es entweder auch als Kautabletten oder vielleicht ganz praktisch so einzelne Säckchen mit so einer milchigen, also Alginate in so milchiger Art. Und die machen dann einen richtigen Schutz im Magen, so eine richtige Barriereschicht, dann kann auch keine Magensäure zurückströmen. Oder man könnte Heilerde nehmen, die bindet auch sehr gut überschüssige Magensäure. Feigenkaktus hat auch Stoffe drinnen, die recht gut helfen. Da helfen auch Lutschtabletten. Und wenn gar nichts mehr geht, dann gibt's auch noch die bekannten Protonenpumpenhemmer, die Säureblocker. Dann nimmt man halt einmal für den Fall der Fälle gleich da etwas.
Was sind Alginate?
Alginate sind Salze der Alginsäure. Das sind einfach Stoffe, die in Algen drinnen sind und die halt so eine schleimige, relativ feste Schicht machen. Und die gleitet dann faktisch den Magen nach oben hin aus und dann kann die Säure keine Probleme mehr machen.
Also Sodbrennen haben wir gehört. Blähungen ist, glaube ich, auch so ein typisches Symptom, oder?
Ja, das ist, kommt ebenfalls sehr häufig vor und ist sehr verbreitet. Blähungen und Völlegefühl, da helfen zum Beispiel Präparate mit dem Wirkstoff Simeticon. Simeticon ist ein Silikonöl und das wirkt eben entblähend für den Magen-Darm-Trakt, indem es eben die Blasen von diesen Gasansammlungen auflöst, was dann eben zu einer schnelleren Entlastung führt. Aber es gibt auch pflanzliche Mittel und ich bin immer ein Freund auch von pflanzlichen Mitteln, wie zum Beispiel Fenchel oder Pfefferminztee oder auch pflanzliche Verdauungstropfen. Die können hier auch wahre Wunder bewirken. Die beruhigen den Magen und fördern gleichzeitig die Verdauung. Auch ein bisschen Ruhe und Entspannung können helfen, aber auch, wie schon genannt, ein Spaziergang. Denn nicht umsonst gibt es bei uns die alte Weisheit, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun.
Okay, also wenn wir das Völlegefühl jetzt hernehmen, besser in der Embryonalstellung auf die Couch oder spazieren gehen? Wahrscheinlich Bewegung, oder?
Ich denke mir, Bewegung ist auf alle Fälle immer günstiger, weil dann wird die ganze Muskulatur durchentspannt, dann wird auch die Verdauungstätigkeit angeregt, dann fühlt man sich auch besser, wenn man sich in der frischen Luft bewegt. Also Spaziergang, kleines Verdauungsspaziergang wirkt immer Wunder.
Und was hilft jetzt bei akuten Beschwerden wie starke Bauchschmerzen oder Übelkeit?
Also bei starken Bauchschmerzen oder Übelkeit gibt es in der Apotheke auch schnell wirksame Mittel. Bei Bauchschmerzen können krampflösende Medikamente helfen, wie zum Beispiel mit dem Wirkstoff Butylscopolamin oder auch zum Beispiel Wärme, also so ein Wärmesackerl, dass man das auflegt.
Ich bin da auch wieder ein Freund von pflanzlichen Arzneimitteln, also Pfefferminztee, ein Tässchen hilft da auch immer ganz gut. Melissentee ist beruhigend und entspannend. Und wenn man es mag, Kamille könnte man da auch empfehlen.
Also gibt's schon einiges.
Ja, was eher kontraproduktiv ist, sind Schnäpse, weil Schnäpse tun noch die Magenmuskulatur lähmen und verzögern dann sogar noch die Verdauungstätigkeit ein bisschen.
Also das Wort Verdauungsschnapserl ist eigentlich nicht richtig.
Ja, das stimmt nur dann, wenn in dem Schnaps irgendwelche Kräuterauszüge drinnen sind, wie zum Beispiel, was weiß ich, Enzian würde da helfen, das hätte auch eine verdauungsanregende Wirkung, aber jetzt nur, weil es einfach hochprozentiger Alkohol ist, das allein ist jetzt nicht so günstig.
Okay. Verdauungsprobleme können sich auch in Form von Durchfall oder Verstopfung äußern. Was kannst du da empfehlen?
Also bei Durchfall ist es wichtig, dass man eben den Flüssigkeits- und den Elektrolythaushalt aufrechterhaltet. Elektrolytgeräte oder auch spezielle Pulver aus der Apotheke, die man dann auflösen kann, die helfen dabei, den Verlust von Flüssigkeit und auch von wichtigen Mineralstoffen dann auszugleichen. Es gibt aber auch Medikamente mit dem Wirkstoff Loperamid, die können helfen, den Durchfall zu stoppen. Da sollte man aber vorsichtig sein und die sollte man nur verwenden, wenn man weiß, was die Ursache des Durchfalls ist. Weil du Verstopfung angesprochen hast, bei Verstopfung gibt's auch unterschiedliche Möglichkeiten. Präparate mit Ballaststoffen oder auch Abführmittel aus der Apotheke können hilfreich sein. Es gibt da verschiedene Mittel, die den Stuhl wieder weicher machen und die Darmbewegungen anregen. Hier gilt aber auch, bei längerfristigen Problemen sollte eventuell ein Arzt eben aufgesucht werden, um die Ursache zu klären.
Das ist überhaupt was, wo ich schon darauf hinweisen möchte. Also wenn diese Beschwerden nicht nur nach einer üppigen Osterjause auftreten, sondern öfters oder sogar dauernd auftreten, ist es ganz wichtig, dass man einen Arzt aufsucht und das auch alles abklären lässt, weil diese Verdauungsbeschwerden, die können auch einen ernsten Hintergrund haben. Es könnte zum Beispiel eine Gastritis, also eine Entzündung der Magenschleimhaut dahinter stecken oder ein Reizmagen oder ein Reizdarm und das muss auf alle Fälle abgeklärt werden. Und dann gibt es zum Beispiel auch Studien, da hat man festgestellt, also Leute, die ganz heftiges Sodbrennen haben, die haben oft, also da strömt ja die Säure zurück, ja, und die verätzt dann natürlich auch alles, die verätzt die Speiseröhre, die verätzt dann unter anderem auch den Kehlkopf und das kann dann natürlich auch zu Schäden an der Schleimhaut führen und manchmal auch, wenn das Sodbrennen gar nicht schlimm ist, können die Leute da schon sehr massive Schäden haben, die dann unbedingt behandelt werden müssten. Genauso, wenn Leute auch immer wieder so einen chronischen Räusperzwang haben oder auch Schnupfen oder so und Husten, das kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die Magensäure zurückströmt, auch wenn die gar kein Sodbrennen haben. Also die gehen dann zum HNO-Arzt und kommen dann eigentlich mit einem Magensäureblocker in die Therapie.
Warum Schnupfen?
Zurück. Ja, weil das bis in die Nasenschleimhaut hinaufströmen kann und dann hast du immer das Gefühl, du musst dich räuspern oder du hast irgendwas in der Nase, was hinten runterrinnt.
Okay. Ja, eigentlich soll es ja gar nicht so weit kommen. Gibt's deswegen auch Produkte aus der Apotheke, die vorbeugend helfen, um das Risiko der ganzen Beschwerden, die wir angesprochen haben, zu senken?
Ja, ja. Es gibt Präparate, die helfen können, eben den Verdauungsprozess zu unterstützen und die Beschwerden vorzubeugen. Zum Beispiel Enzympräparate, die bei der Verdauung von Nahrungsmitteln unterstützen. Die sind besonders hilfreich, wenn man weiß, dass man zum Beispiel bestimmte Lebensmittel schwer verdauen kann, wie zum Beispiel fettreiche oder auch stark gewürzte Mahlzeiten. Aber auch wenn man zum Beispiel eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, sollte man da präventiv schon vorhinein etwas einnehmen. Es gibt auch probiotische Präparate, die eben die Darmflora unterstützen können und damit auch die Verdauung fördern.
Mhm. Wenn ich Magen-Darm-Probleme generell vermeiden möchte, gibt es da noch andere Tipps, die ihr habt?
Ja, das Allerwichtigste ist, denke ich mir, dass man also eine ausgewogene Ernährung einhält. Der Trend geht ja irgendwie so in Richtung Fleisch reduziert, eher stärker gemüselastig. Das ist sicher sehr sinnvoll, wenn man sich daran hält, regelmäßige Mahlzeiten, nicht zu große Mahlzeiten, ausreichend Flüssigkeit dazu trinken, am besten Wasser, eher weniger so stark gesüßte Softdrinks, das ist auch nicht so gut, das hilft alles super. Stressabbau ist auch immer ganz wichtig, weil also Darm und Hirn, das hängt ja zusammen, die sogenannte Darm- und Hirnachse und dann auch einfach auf den eigenen Körper hören. Also wenn ich jetzt immer merke, ich esse irgendwas und danach geht's mir nicht ganz gut, dann sollte man vielleicht einmal abklären lassen, vielleicht kann ich Laktose, also Milchzucker, nicht ganz gut ab. abbauen, das kommt ja vor, oder vielleicht habe ich ein Problem mit Fructose oder vielleicht sind es histaminreiche Arzneimittel, die mir da gar nicht gut tun, und dann kann ich ja darauf entsprechend reagieren, entweder mit Ersatzstoffen, also kann man zum Beispiel was zuführen in Kapselform, damit ich Milch besser abbauen kann, wenn man das Enzym fehlt, das Laktose abbaut, oder ich vermeide das dann halt überhaupt, die entsprechenden Produkte zu essen.
Du hast die Darm-Hirn-Achse angesprochen. Was ist denn das?
Man hat eben festgestellt, dass die Überträgersubstanzen in den Nerven, die im Gehirn auch sehr, sehr großen Ausmaß vertreten sind, die gleichen Überträgersubstanzen, die findet man auch im Darm, und es scheint hier einen sehr starken Zusammenhang zu geben. Das heißt, wenn es mir nervlich nicht ganz gut geht, dann habe ich eben auch sehr oft Darmprobleme.
Alles klar. Spielt die Uhrzeit eigentlich auch eine Rolle, also die letzte Mahlzeit vorm Schlafengehen?
Ja, es ist sehr bekannt und es kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn man zu spät am Abend noch sehr viel isst, dann liegt es schwer im Magen, dann kann man schlechter einschlafen, schlechter durchschlafen. Also die letzte Mahlzeit vorm Schlafengehen sollte schon so 2 Stunden vorm Schlafengehen halt sein.
Und gerade fetthaltige Gerichte, gibt es da irgendwie so eine Uhrzeit, wo man sagt, nicht danach?
Also diese fetthaltigen Sachen, die brauchen ganz, ganz lang, bis sie im Magen weiter transportiert werden. Ich habe da mal eine Studie gelesen, ein Schweinsbraten dauert 6 bis 8 Stunden, bis der dann den Magen verlassen hat. Also da kann man sich dann schon ausrechnen, wie viel Zeit da zwischen dem Schlafengehen liegen sollte. Und da ist der Körper dann halt schon schwer beschäftigt, und das merkt man dann auch, ja.
Aber auch bei Salaten, oder? Ist das so, dass man...
Das ist der hohe Ballaststoffgehalt bei Salaten, kann da durchaus ein Problem sein, aber die werden noch eher schnell weiter transportiert dagegen, also wirklich schwere, fette Sachen, die brauchen dann wirklich länger.
Okay. Auch wenn er uns zum Weinen bringt, er ist doch auch ganz toll, der Gren. Warum?
Also Gren ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Die ist jetzt nicht nur als Gewürz sinnvoll, sondern die war sogar einmal die Heilpflanze des Jahres. Gren ist ein Korbblütler. Verwendet wird vor allen Dingen die Wurzel. Die wird dann gerieben und jeder kennt es. Das riecht dann ganz intensiv. Das brennt sogar in den Augen. Und das sind eben sogenannte Senfölglykoside. Und diese Senfölglykoside, die wirken sogar antibiotisch, auch antiviral und entzündungshemmend im Körper. Also man kann sagen, Gren ist ein natürliches Antibiotikum, und es gibt sogar Arzneimittel, bei denen Gren oder Extrakte oder Wirkstoffe aus dem Gren zur Behandlung von Harnwegsinfekten oder auch bei Atemwegsinfekten eingesetzt werden. Gren hat dann außerdem auch noch ätherische Öle drinnen, die wirken anregend auf den Stoffwechsel und die können auch die Atemwege befreien. Also auch bei Husten ist Gren total super. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen mit Honig anrühren, oder beim Rettich, der hat ja ähnliche Stoffe, gibt es das auch. Gren hat dann außerdem auch noch Vitamin C drinnen und auch Ballaststoffe. Also Gren ist so ein richtig einheimisches Superfood, und wenn geselchtes, dann unbedingt Gren dazu, weil dann kann man es gleich viel unbelasteter genießen.
Ist das nur beim frisch geriebenen Gren, oder?
Naja, die Substanzen, die im Gren drinnen sind, die sind flüchtig, die ätherischen Öle. Also wenn ich den reibe, dann verdampfen die noch einer gewissen Zeit. Also es wird schon noch etwas drinnen sein. Aber je länger das mit dem frischen Reiben her ist, desto weniger Wirkstoffgehalt wird da drinnen sein. Aber also so eine unangebrauchte Grenwurzel, die hält ja durchaus bis zu 4 Wochen.
Und wie schaut's bei den Eiern aus? Wie viele Eier sind gesund? Und ab wann ist es nicht mehr gesund?
Ja, man kann es ja immer so vergleichen. Ein Huhn legt ein Ei, also von dem an pro Tag. Also ein Ei wäre für den Menschen ja dann gerichtet, oder? Mhm. Also vielleicht hat es die Natur so eingerichtet. Meiner Meinung nach, ein Ei am Tag kann nicht schaden. Es sind viele Vitamine, Nährstoffe drinnen. Auch das Cholin ist drinnen. Das ist vor allem für die Gehirnleistung eine gute Sache, sehr essentiell. Wenn man es gut verträgt, ein Ei am Tag ist schon gut.
Bei der Osterjause lässt sich das schwer einhalten, nur ein Ei. Aber ja, wird wahrscheinlich jetzt nicht schlimm sein, oder? Wenn es dann 2, 3 Eier einmalig sind?
Natürlich nicht, nein. Natürlich nicht. Man isst dann eh die Tage darauf wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es dann graust.
Ja, wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, Eier sind auch ein super Food, weil das komplette Spektrum an Aminosäuren drinnen ist, Cholin ist drinnen. Für die Osterjause sind mehrere auch erlaubt, kein Problem.
Die Eier, die waren ja eine Zeit lang eigentlich sehr im Verruf, und da hat es geheißen, man sollte maximal ein Ei pro Woche essen, eben aufgrund des Cholesteringehaltes, der in den Eiern drinnen ist. Davon ist man aber jetzt eben wieder abgekommen, außer bei wirklichen Hochrisikopatienten. Aber es ist halt so, bei den Osterjausen oder ganz allgemein, wenn man fettreich mit tierischen Produkten isst, dann hat man halt sehr viele Fettstoffe drinnen und auch sehr viel Cholesterin. Und das kreist dann in unserem Organismus. Das wird ja auch im Blut transportiert. Und wenn die Werte zu hoch sind, dann kann es auch sein, dass sich diese Stoffe in den Blutgefäßen ablagern und da dann eben die Verursacher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, wie zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt. Deswegen ist es eigentlich ganz günstig, wenn man seine Blutfettwerte kennt, regelmäßig überprüft und falls sie zu hoch sein sollten, kann man die ja durchaus auch auf natürlichen Wege oder auch auf medikamentösen Wege senken.
Ich habe einmal gehört, gerade was die Osterjause betrifft, dass es da vermehrt zu Gichtanfällen kommt, bei wahrscheinlich älteren Personen eher. Ist da was dran?
Das stimmt leider auch. Ja, vor allen Dingen zu Weihnachten oder zu Ostern sehen wir das eigentlich immer wieder, eben durch das üppige Essen. Da sind dann eben sogenannte Purine drinnen. Die sind auch aus tierischen Produkten und im Bier werden die zum Beispiel auch drinnen oder in Hülsenfrüchten.
Sind dann die Bierine wahrscheinlich?
Ja, wahrscheinlich. Und wenn da zu viel Purine im Stoff, im Kreislauf unterwegs sind, dann können die auskristallisieren in Form von Harnsäure. Das sind so ganz spitze Nadeln und die lagern sich dann in den Gelenken ab und machen eine Entzündung. Besonders beliebt ist da immer das Großzehengelenk und die Leute klagen dann um wirklich entsetzliche Schmerzen eben wegen der Entzündung und weil diese Nadeln ja auch so ganz feine Stiche dann im Gelenk machen. Es ist dann dick geschwollen, die Zehe kann da bis aufs Doppelte aufgehen, rot, brennt und das möchte man zu den Feiertagen auch nicht wirklich haben.
Also Akupunktur ist nicht immer gut.
Es wäre dann Akupunktur von Ihnen.
Von Ihnen, ja.
Ja. Also diese Harnsäure kann man eben auch durch Ernährung einerseits in den Griff bekommen. Wenn man weiß, man hat laufend erhöhte Harnsäurewerte, gibt es natürlich auch Medikamente. Und im Akutfall, also wenn man jetzt eine stark geschwollene Zehe hat, dann gibt es da Schmerzmittel aus der Apotheke, mit denen man gleich einmal sofort helfen kann.
Mhm. Zu Ostern liegen ja nicht nur Fleisch und Brot und Kren am Tisch, natürlich auch viele, viele Süßigkeiten, die man vielleicht vorher noch eingesammelt hat in der Wiese, ist sicher auch nicht das Beste. Was sind denn da so die negativen Begleiterscheinungen, wenn man sie zu viele Süßigkeiten hineinstopft?
Ja, wenn der Osterhase zu viele Süßigkeiten bringt, die dann aufgesammelt werden und verspeist werden, gleich alle auf einmal, kann es natürlich auch zu Symptomen, wie wir schon vorher besprochen haben, wie zum Beispiel Sodbrennen kommen. Aber man darf natürlich auch in dieser Zeit seinen Blutzuckerspiegel nicht außer Acht lassen, denn Süßes wirkt sich direkt auf den Blutzucker aus. Dieser steigt dann in weiterer Folge. Natürlich, wenn man es einmal macht, ist es kein Problem, aber wenn man es öfters übertreibt mit den Süßigkeiten, hat es eben einen negativen Effekt auf den Blutzuckerspiegel, was in weiterer Folge Diabetes zur Folge haben könnte.
Viele Menschen machen es ja so, dass sie 40 Tage lang fasten und dann geht's ran an die Osterjause. Ist es überhaupt gut, wenn man seinen Körper jetzt so lange schont und dann auf einmal, auf einen Schlag, sieht das ganze Fettige reinhaut, wäre da nicht gescheiter, man bereitet den Körper schon ein bisschen darauf vor?
Das hast du ganz richtig erkannt. Also wenn man da wirklich sehr streng fastet, ist das grundsätzlich eine gute Idee, weil ja beim Fasten Entgiftungsprozesse im Körper ins Laufen kommen und der Körper stellt aber dann auch den gesamten Stoffwechsel um und den kann er natürlich nicht wieder schlagartig zurückstellen. Deswegen ist beim Fastenbrechen das günstig, wenn man da auch mit sehr leichten Sachen dann wieder anfängt, wenn man wieder normal isst, kleine Portionen nur zu sich nimmt und dann erst wieder langsam in Richtung die normale Ernährung, die man vorher hatte, steigert. Noch günstiger wäre es natürlich, wenn man dann gleich mit den umgestellten Nahrungsgewohnheiten dran bleibt, weil das dankt einem sowohl die Figur als auch der Körper, ja. Also insgesamt ist es sicher positiv, wenn man so diese Sachen, die in der Fastenzeit gemacht werden, doch ein bisschen länger durchhält. Also weniger Süßes, weniger Alkohol und vielleicht auch ein bisschen weniger Fett, weil auf Dauer rentiert sich das.
Bei der Osterjause gibt's geräuchertes Fleisch und nicht geräuchertes Fleisch. Was ist denn besser für den Körper?
Naja, grundsätzlich muss man sagen, Räuchern ist eine Konservierungstechnik. Das hat früher schon die Berechtigung gehabt, wie Kühlung noch nicht möglich war. Aber beim Räuchern entstehen eben durchs Verbrennen auch schädliche Stoffe, zum Beispiel Nitrosamine und andere polyzyklische Aromaten.
Aromaten.
Polyzyklische Aromaten.
Der Zungenbrecher.
Ja. ein bisschen Chemie muss auch sein. Und die werden eben vom Körper besser abgebaut, wenn Vitamin C im ausreichenden Maß vorhanden ist. Und deswegen hat der Gren da wieder in der Kombination seine Berechtigung, weil Gren ist eben sehr reich an Vitamin C und dann kann man das Ganze besser abbauen.
Also zusammengefasst, geräuchertes besser mit Gren.
Genau,
okay.
Die Kurzinfo.
Gut, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Weißbrot oder Schwarzbrot? Was ist gescheiter zu Osterjause?
Da tue ich mir echt schwer. Ich esse total gern weißes Osterbrot. Finde das echt super, wenn man das nur einmal im Jahr isst. Nur wie die Sonja vorher schon gesagt hat, der Zuckergehalt ist sicher ein Thema. Schwarzbrot ist grundsätzlich gesünder, weil ballaststoffreicher. Aber wenn man das nicht gewöhnt ist, dann können die vielen Ballaststoffe eben auch wieder Probleme auslösen, weil man die ja schlechter abbauen kann.
Weißbrot mit oder ohne Rosinen?
Mit Rosinen. Bei mir muss alles mit Rosinen mit, sein, ja. Kaiserschmarrn.
Also
unbedingt.
Sind wir alle drei Team Rosinen. Sehr
Team
schön.
Rosine. Ich bin sogar das Team Rum-Rosine, das ist mir noch lieber.
Ah, das ist zu extrem.
Na gut, dann freuen wir uns gemeinsam auf beschwerdefreie Ostern mit Osterjause. Was liegt bei euch zu Ostern am Teller?
Ja, natürlich Geselchtes, Würste, Krähen, ganz viele Eier, ganz viele bunte Eier.
Bei dir, Alexandra?
Ich bin das Team Osterbrot mit Rosinen und Eier esse ich eigentlich auch ganz gern dazu, ja.
Und Krähen wahrscheinlich?
Krähen, ja, durchaus auch.
Ja. Okay.
Bin aber dann eher Fisch mit Krähen, das mag ich gern.
Fisch mit Krähen, okay.
Räucherforelle.
Ist auch gut. Dann herzlichen Dank für eure nützlichen und interessanten Tipps und hoppelt's freudig durch die Ostern. Schöne Ostern euch beiden.
Ja, danke dir auch. Ganz schöne Ostern und hat mich sehr gefreut, wieder mal mit dir zu plaudern.
Dankeschön.
Ich sage auch danke und jetzt bleibt mir nur mehr allen frohe Ostern zu wünschen.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.